Synthfunk.
Oh, jetzt kommt ein Privatchat rein. Soll ich da mal drauf gehen? Ich glaube, den kannte ich schon. Der hat kein Bild drin. Und schon kriegt er den Standardsatz von mir. Sorry, ohne Bild im Profil. Kein Chat. Also so ehrlich und so nett bin ich dann doch, dass ich den Leuten zurückschreibe, warum ich mich nicht unterhalten möchte. Ich kriege von den Männern dann oft zurückgeschrieben, hey, danke, dass du überhaupt was geschrieben hast. Oder ja, mal gucken, was er sich jetzt einfällt. Ich bleibe einfach jetzt mal im Chat drin, um zu sehen, ob da jetzt noch eine Antwort kommt. Normalerweise würde ich ihn jetzt einfach wegklicken. Ich klicke ihn mal runter.
Mail von Hardy an Anja, betreff Freundin im Chat. Hi Anja, ich halte mich ja eigentlich für jemand, der sich ganz okay auskennt im Internet. Aber neulich, da habe ich eine eigene Welt mitten im Netz kennengelernt. Meine alte Freundin Maren hat mir erzählt, dass sie regelmäßig in einem Flirt-Chat unterwegs ist. Dass man da im Prinzip für jede Form von Freizeit den richtigen Partner finden kann. Und dass sie da wirklich und ganz ernst ihren Mann fürs Leben sucht. Ich meine, was ich natürlich wusste, ist, dass es solche Communities schon seit zig Jahren gibt. Aber ich hatte nicht gedacht, dass da so viele Leute regelmäßig unterwegs sind und dass ich sogar selber solche Leute kenne.
Mail von Anja an Hardy. Betreff Scherzkeks. Grinz. Schatzi, in was für einer Welt lebst du eigentlich? Mein halber Freundeskreis reißt inzwischen schon seine Lover im Netz auf. Aber das ist ja eh nur ein Beispiel für tausend unterschiedliche Arten von sozialen Beziehungen, die längst im Internet geknüpft werden. Partnervermittlungen, Selbsthilfegruppen, Schriftstellerforen, Kochkollektive mit gigantischen Rezeptsammlungen, Aktivistenplattformen zur politischen Vernetzung und so weiter und so weiter.
E-Mail von Hardy an Anja. Betreff Zeitverschwender. Okay, ich hatte halt nur gedacht, dass diese ganzen, Zeitverschwender-Communities, die du anscheinend ganz gut kennst, dass die schon seit ein paar Jahren so gut wie ausgestorben wären. Und ich hatte auch gedacht, dass man sich inzwischen mehr mit produktiven Formen von Gemeinschaft im Netz beschäftigt. Lass es zum Beispiel die Weblogs sein. Da schreibt zwar jeder seine eigenen Seiten voll, aber trotzdem hängen die alle miteinander zusammen und wachsen sozusagen organisch zu einer Community. Oder denk mal an Sachen wie Wikipedia. Da treffen sich Leute, um an einem großen Projekt zu arbeiten, an ihrem Weltlexikon. Und eben nicht bloß, um rumzuflirten oder über irgendwas zu chatten.
An Hardy. Betreff Let It Blog. Sei doch nicht so negativ. Bei all diesen Zeitverschwenderforen, wie du es nennst, passieren bestimmt auch viele richtig tolle Sachen. Außerdem, Wikis finde ich ja selber auch ziemlich interessant. Ich glaube, da entsteht eine ganz neue Form von menschlicher Zusammenarbeit. Aber das mit den Weblogs, das habe ich immer noch nicht so ganz kapiert. Das musst du mir mal erklären.
An Anja. Betreff, lass uns doch mal ausführlicher drüber reden. Können wir gerne machen. Vielleicht checke ich dann ja auch mal, was die Leute an der Sorte virtueller Gemeinschaften so fasziniert, bei denen du dich anscheinend besser auskennst. Ja, und eigentlich haben wir jetzt eine Stunde Zeit. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in ein paar von diesen Communities rein.
Von Anja an Hardy. Einverstanden. Aber erst hören wir noch ein paar schöne MP3-Sounds, okay?
www.wirsindfreunde.de
Virtuelle Gemeinschaften und die Zukunft des Sozialen.
Eine Sendung von Anja Mauruschat und Reinhard Röde.
Since we're Audrey's and Catherine's, since we move like Lofer Queens, let's see what's up behind the scenes.
Since we're kind of go-betweens, since we're Audrey's.
E-Mail von Anja an Hadi. Betreff virtuelle Gemeinschaften. Also, dann definier mal, was sind für dich virtuelle Gemeinschaften?
Von Hadi an Anja. Betreff Definition. Also ich würde sagen, es ist auf alle Fälle nicht die Website vom Dackelzüchterverein oder das Fanforum auf der Sportfreunde Stiller Website. Weil das sind ja mehr die Online-Versionen von Gruppen und menschlichen Zusammenhängen, die zuerst in der realen Welt entstanden sind. Ich würde sagen, wirklich virtuelle Gemeinschaften sind soziale Zusammenschlüsse, die dann im Netz entstehen, wenn genug Leute lang genug ihre Diskussionen führen und dabei ihre Gefühle einbringen, sodass im Cyberspace ein Geflecht persönlicher Beziehungen entsteht.
An Hadi, das ist doch geklaut, Honey.
An Anja, na klar, gegoogelt nach virtuelle Gemeinschaften. Aber im Original habe ich es auch schon mal gelesen, vor 10 Jahren oder so. Howard Rheingold, der Computersachbuchautor aus den 90ern, der hat damals den Begriff der virtuellen Gemeinschaften erfunden.
Kenn ich.
Was der übrigens sogar vor 10 Jahren schon kannte, das war die Form der virtuellen Gemeinschaften, bei denen es ums Flirten geht. Genau das, woran mich neulich meine Freundin Maren wieder erinnert hat. Und was in verschiedenen Formen wohl bis heute sehr lebendig geblieben ist.
Man sieht hier vorne mein Bild, was alle als erstes sehen.
Maren, 30, aus Stuttgart. Seit 7 Jahren flirtet sie online. 3 ihrer bisherigen Beziehungen haben im Netz angefangen.
Und dann kann ich in dem gleichen System meine Bilder auch nochmal angucken und habe jetzt 3 Bilder drin von mir, vom letzten Urlaub zum Beispiel, also relativ aktuell. Und ich gucke auch immer in die Kamera, habe keine Sonnenbrille auf und versuche in meinen Bildern also möglichst so zu sein, wie ich halt bin. Und wenn man so manche anderen Bilder auch von Frauen anschaut, denke ich mir oft, die Leute meinen es, glaube ich, nicht ernst, wenn man sich überlegt, welche Art von Bildern sie reintun. Nur mit Sonnenbrille, absolut unscharf, total verpixelt, also ein bisschen langweilig. Jetzt habe ich hier oben die Basis vorne, wo das Bild zu sehen ist. Dann steht hier Alter, Beruf, Wohnland, Wohnort. Dann das Interessanteste eigentlich sind die 25 Fragen. Eben ein Pool aus 25 Fragen, die ich beantworten muss oder auch nicht. Wenn ich sie beantworte, steht direkt meine Antwort drin. Man kann schreiben so viel und so lang man möchte. Und ich habe versucht, alle auszufüllen. Ich habe 1, 2 Fragen nicht beantwortet, weil ich sie blöd finde.
Du hast am meisten geschrieben, glaube ich, bei Was macht dein Traummann aus?
Genau. Mein erster Satz ist, dass ich ganze Horden von Schmetterlingen in allen Größen, Farben und Formen in meinem Bauch tummeln, wenn ich an ihn denke. Zum Beispiel. Ich habe unten so Ausschlusskriterien hingeschrieben, wie gleich wegklicken können im Übrigen Katzen- und Hundehasser, Langweiler, Top 100 und nur Radiohörer, Schnapsnasen, Ehemänner, Hotelurlauber, Extremschnarcher, Workaholics, Opas und Quassler. Wobei mir da, glaube ich, wenn ich überlegen würde, noch ein paar mehr Sachen einfallen würden. Dann gibt es hier, was ist Ihnen wichtig in einer Beziehung? Also ich habe zum Beispiel geschrieben, Vertrauen, Treue und Zuverlässigkeit. Natürlich steht da auch guter Sex und Erotik drin. Ist mir einfach wichtig und ich bin, glaube ich, schon ziemlich ehrlich in dem Profil. Bei vielen Leuten glaube ich nicht so recht, was sie reinschreiben, weil es auch ziemlich platt klingt. Ich kriege öfter von Männern die Rückmeldung, dass mein Profil anders ist als andere, weil ich irgendwie anders schreibe oder weil ich mir was einfallen lasse.
Maren also, die hat mich echt erstaunt mit ihrem Flirten im Netz. Zum einen deswegen, weil dabei tatsächlich eine ganze Menge echter Liebesbeziehungen anfangen. Und außerdem finde ich die Sache deswegen so interessant, weil es beim Sich-Lieben ja irgendwann mal darum geht, dass man sich körperlich nahe kommt. Und der Flirt im Netz lebt doch erstmal davon, dass die körperliche Präsenz aufgehoben wird, dass man sich nur als Profil oder als Text oder als Gedanke kennenlernt. Deswegen hat mich vor allem eins bei Maren interessiert. Was suchst du denn da eigentlich im Netz?
Spaß. Also Spaß im Chat, glaube ich, zum einen. Und zum anderen, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich ihn irgendwann finde. Und ich kenne mittlerweile so viele Geschichten aus meinem Bekanntenkreis, wo Paare durchs Internet zusammengekommen sind. Meine beste Freundin hat zum Beispiel über diese Homepage ihren baldigen Mann gefunden. Nach einem Jahr ziehen sie jetzt zusammen, haben praktisch Hochzeitspläne. Und die haben sich darüber gefunden tatsächlich.
Glaubst du, es ist Zufall, wenn man sich über so eine Plattform wie Friendscout findet? Oder glaubst du, das funktioniert vielleicht sogar besser als im echten Leben?
Es ist eine komplett andere Ebene, Leute kennenzulernen. Ich kann mir erstmal den Typen angucken und ich kann mir erstmal anschauen, was er für eine Musik hört, zumindest wenn er ehrlich ist. Ich kann mir anschauen, ob er verwitwet ist oder ledig oder ob er unbedingt Kinder haben will. Also immer davon ausgehend, dass er das Profil richtig und ehrlich ausfüllt. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich antworte. In der Kneipe sehe ich das nicht, ob ein Ehemann vor mir steht, der einfach nur eine heiße Affäre haben möchte. Deswegen ist es, finde ich, eine ganz andere Ebene. Es ist nicht miteinander zu vergleichen. Vor dem Computer kann man seinen Emotionen freien Lauf lassen und rumfluchen oder sich totlachen über irgendjemanden, ohne dass der andere das mitbekommt. Ich bin überhaupt nicht schlagfertig und kann mir daher auf der Tastatur ein paar Sekunden Zeit lassen, bevor ich antworte oder nochmal kurz weglöschen.
Warum machst du es denn im Internet und nicht im echten Leben? Das kannst du ja eigentlich auch, oder? In der Kneipe Leute kennenlernen, anquatschen oder sowas. Warum im Internet?
Ja, im Moment nicht hauptsächlich. Also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bin nicht nur im Internet unterwegs, um Gottes Willen. Es ist einfach ziemlich bequem, abends nach Hause zu kommen, sich was zu essen zu machen, kurz irgendwie abzuspülen und sich dann praktisch im Nachthemd an den Computer zu setzen und nochmal irgendwie sich zu unterhalten und Männer kennenzulernen. Also irgendwie, das ist ja nur so ein angekratztes Kennenlernen. Kennenlernen tut man sich ja gar nicht richtig beim Chat selber. Und mir gefällt einfach auch, dass ich von fremden Männern Komplimente bekomme. In erster Linie, was meine Bilder anbelangt. Viele schreiben auch, dass mein Profil sich unterscheidet von vielen anderen Frauenprofilen. Und das bestärkt mich einfach in meinem Wesen, dass ich herausstechen möchte aus der großen Menge.
Kriegst du denn im Internet mehr Komplimente als im echten Leben?
Von fremden Männern, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mich sprechen Männer in der Kneipe oder in der Disco praktisch nicht an. Es ist mir vielleicht, und jetzt bin ich 30, 10 Mal in meinem Leben passiert, wenn es hochkommt, dass mich ein fremder Mann angesprochen hat, im Sinne von angemacht hat. Sowas passiert mir nicht. Wobei ich jetzt da gar nicht drüber urteilen möchte, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber hier passiert es mir halt doch. Und das ist einfach schön. Mit meinem Wesen, so wie ich es für andere darstelle, darlege, angemacht zu werden. Natürlich.
Mail von Anja an Hardy. Betreff: Aufpassen. Das hört sich ja ganz toll an, so als ob man sich in die Seele eines anderen verliebt. Und in gewisser Weise sind ja selbst die simpelsten Flirtgemeinschaften auch wirklich revolutionär. Schließlich können sich im Netz durch ein gemeinsames Interesse die unterschiedlichsten Leute begegnen. Aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, Berufen, Orten, Ländern und Altersgruppen. Und unter Umständen sogar verlieben. Vielleicht ändert das langfristig ja wirklich was an unserem Denken und Handeln. Aber ich glaube, dass es auch total gefährlich ist. Wie schnell schreibt man schließlich in einer Mail oder einem Chat schon mal ein paar nette Worte? Aber ist die Liebe erst entfacht, trifft man sich irgendwann und dann stellst du fest, dass du deinen Seelenverwandten, die Liebe deines Lebens, nicht riechen kannst.
Und genau darüber hat mir Maren auch noch was erzählt bei unserem Interview. Ich würde sagen, da hören wir doch gleich noch mal rein. Und vorher noch eine von den MP3s, die du mir geschickt hast. Wie viel Vertrauen hast du denn in das, was sich da online abspielt zwischen dir und den Leuten, mit denen du Kontakt aufnimmst? Oder auch nur, wie viel Vertrauen hast du in die Profile, die sie von sich veröffentlichen, das, was sie von sich öffentlich preisgeben?
Also wenn man sieht ja dann doch, ob das private Fotos oder professionell gemachte Fotos sind. Und wenn man sich denkt, oh, das hätte ein Profi machen können, das Foto, dann bin ich da schon ein bisschen skeptisch und versuche aus den Leuten rauszukitzeln, ob das Foto wirklich echt ist.
Maren, 30, aus Stuttgart. Seit 7 Jahren flirtet sie online.
Ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit lang und ich bilde mir ein, ich habe genug Menschenverstand, Chatverstand, um nach den ersten Sätzen zu merken, ob ich so ein bisschen Vertrauen haben kann, dass ich so ein bisschen was von mir erzähle. Ich bin sehr viel zurückhaltender geworden von Mal zu Mal, weil wenn man dann den Leuten sehr viel von sich erzählt und man telefoniert dann irgendwann mal und man hört am Telefon, die Stimme und sein Ausdruck passt überhaupt nicht zu dem, wie er schreibt oder wie er aussieht. Und man möchte eigentlich überhaupt nichts mehr von ihm wissen und einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und dann überlege ich mir aber, dass er sehr viele Fakten schon von mir weiß. Dann finde ich das ein bisschen peinlich und beschämt mich, dass ich dann in dem Moment so viel von mir preisgegeben habe. Das passiert schon natürlich, aber das ist halt auch ein gewisser Preis, den man zahlt.
Habe ich's doch gesagt. Virtuelle Beziehungen sind komplizierter, als man denkt. Das hat mir neulich auch ein Bekannter erzählt, der reichlich Erfahrung mit virtuellen Gemeinschaften hat.
Also ich denke, was man generell beachten muss,
Patrick Gruban, 30. Unternehmensberater mit Schwerpunkt Internet aus München.
Also die Einsteigerregeln sind als erstes nicht zu viel von sich selbst preisgeben, weil man ansonsten sehr schnell Leute haben kann, die einem nachspionieren. Die zweite Regel ist, nicht sich zu schnell Vorstellungen von einer anderen Person machen, ohne dass man die gesehen hat. Das heißt, im Zweifelsfall schneller auf ein Treffen, auf ein Telefonat hinwirken, als dass man sich entsprechend, gerade wenn es um Beziehungen geht, große Hoffnungen macht, die dann irgendwie nach einem halben Jahr oder sowas enttäuscht werden. Der dritte Punkt ist, ja, durchaus sich auch ganz genau zu überlegen, was man überhaupt kommunizieren will und über was man kommunizieren will. Also nicht eine Beliebigkeit herzustellen, sondern die interessantesten Artikel und Beiträge sind von Leuten, die sich ganz spezielle Themenbereiche überlegen, wo sie sagen, das interessiert mich und anderes nicht. Also es ist uninteressant, wenn in der Früh eine Meldung über alle Nachrichtensender und Fernsehkanäle kommt und am Nachmittag die 1:1 von jemand abgeschrieben wird im Netz, sondern interessanter ist es, wenn eine Person sich ganz spezielle Meinung dazu bildet und nicht eine Meinung übernimmt, sondern sich die bilden kann. Und wenn man sich die nicht bilden kann, dann muss man sie auch nicht unbedingt kommunizieren. Also ich denke, das ist durchaus ein guter Tipp, zu überlegen, für was man auch Experte sein will in irgendeiner Form.
Patrick selber ist übrigens Experte für virtuelle Gemeinschaften, weil er 1996 das Internet-Startup Cassiopeia in München mitbegründet hat. Das waren 4 junge Leute, die die Idee hatten, Communities für Firmen wie ProSieben oder Jetzt.de zu programmieren. Und weil damals der New Economy-Boom einsetzte und zur gleichen Zeit ein Buch von 2 Unternehmensberatern erschienen war, das die Communities als das große kommerzielle Ding der Zukunft feierte, ist Cassiopeia abgegangen wie eine Rakete. 2000 hatten sie sogar schon 110 Mitarbeiter.
E-Mail von Hadi an Anja. Ja, und jetzt sind sie alle pleite. Die tollen Firmen mit ihren tollen Communities und den ganzen anderen großen Dingern der Zukunft. Damals hat man ganz einfach auch die beschissenste Idee für ein paar Millionen Mark verkaufen können. Hauptsache, sie hatte irgendwas mit dem Internet zu tun. Bäh.
Ich denke mir schon, worauf du hinaus willst und gebe dir ja sogar recht. So richtig sexy sind zurzeit vor allem nur 2 neue Formen von virtuellen Gemeinschaften: Wikis und Blogs. Das findet übrigens auch Patrick. Er betreibt nämlich seit einiger Zeit mit ein paar Freunden den erfolgreichen, nicht kommerziellen Blog Minger.de, in dem sie alle möglichen Lokalmeldungen über München veröffentlichen, die man sonst so im Netz nicht finden würde. Blogs und Wikis haben also wirklich noch viel Potenzial.
Also ich denke, Wikis und Blogs sind 2 Entwicklungen der letzten Jahre, die einerseits Ähnlichkeiten haben, weil sie mit Kommunikation zu tun haben von Gruppen von Leuten, auf der anderen Seite schon sehr unterschiedlich sind. Und ich denke auch, beides seine Daseinsberechtigung in bestimmten Bereichen hat. Ein Weblog ist etwas, was normalerweise von einer Person oder von einer kleinen Gruppe von Personen aus produziert wird und worauf andere Leute in ihren eigenen Weblogs reagieren, beziehungsweise über die Kommentarfunktion. Das heißt, es ist sehr klar, wer was geschrieben hat, wer darauf reagiert und man kann sich wirklich mit Standpunkten auseinandersetzen. Und ich denke, Weblogs könnten dort auch sehr gut auch zu einer neuen Art der politischen Kultur beitragen, dass wirklich die Leute stärker sich auch klar werden darum, wo ist überhaupt mein Standpunkt. Also nicht nur zu sagen, oh, schaut mal, was da ist, da passiert, sondern wie stehe ich überhaupt zu dieser neuen Entwicklung, der politischen Entwicklung oder überhaupt gesellschaftlichen Entwicklung um mich herum. Und das finde ich sehr, sehr spannend auch, was da gerade im Moment passiert. Also es ist weg von der ironischen Sichtweise vom Postmodernismus der 90er Jahre hin zu wirklich einem stärker Standpunkt beziehen und ganz klar mit seinem Namen für etwas eintreten.
Ein nächster Privatchat. Hallo, schönen guten Abend. Du bist ein Organisationstalent. Das hatte ich nämlich als Beruf angegeben. Hört sich ja toll an. Aber leider hat der Typ wieder kein Foto drin. Das heißt wieder der übliche Satz. Sorry, ohne Foto im Profil kein Chat. Viele schreiben dann, schick mir deine E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir eins. Das ist mir zu anstrengend und zu blöd. Wenn sich jemand schämt, da sein Foto reinzusetzen, dann mag ich mich auch nicht mit ihm unterhalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt was zurückkommt. Gucken wir mal, lassen wir mal da.
E-Mail von Hadi an Anja. Betreff vom Chat zum Blog. Auch wenn die Flirterei im Netz also immer noch wahnsinnig beliebt ist, vielleicht sind solche Communities, in denen man einer unter vielen, vielleicht einer unter Millionen ist, vielleicht sind die für manche Menschen einfach nicht das Richtige.
Da kann man sich schon mal verloren fühlen, zum Beispiel, weil man die eigene Identität nicht mehr so richtig spürt. Naja, ein paar von diesen Leuten fangen jedenfalls irgendwann an, ihr eigenes Ding zu machen. Das Thema Weblogs hat uns Patrick ja gerade schon erklärt, sozusagen als ein klar umgrenztes Gedankenreservat von einem Einzelnen, wobei man sich dabei aber auch gern zu Gruppen zusammenschließt. Und so entsteht dann die Blogosphäre, das Universum von vielen tausend einzelnen Weblogs.
Mail von Anja an Hardy. Betreff Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, aber sind diese Blogs denn wirklich noch Gemeinschaften oder doch eher Ego-Gockel-Shows, bei denen man sich allerhöchstens besucht, aber nichts wirklich Gemeinsames macht? Ich habe vor einiger Zeit ja auch mit unserem Community-Guru Howard Rheingold übers Bloggen gesprochen. Der ist seit seinem Buch über die virtuellen Gemeinschaften vor 11 Jahren natürlich nicht stehen geblieben. Und das, was er mir über Weblogs erzählt hat, klingt schon ein bisschen anders als das, wovon du da schwärmst.
There certainly are communities of webbloggers.
Howard Rheingold aus Kalifornien, Autor des Bestsellers Virtuelle Gemeinschaften.
Sicherlich gibt es auch Gemeinschaften von Weblogs und sie werden sich bestimmt auch noch mehr in diese Richtung entwickeln. Eigentlich sind Weblogs aber vor allem ein Werkzeug zum Veröffentlichen. Sie machen es möglich, dass jeder ganz einfach ins Netz stellen kann, was er will. Andere Werkzeuge, mit denen Gemeinschaften kommunizieren können, sind E-Mail-Listen, Messageboards, Chatrooms und so weiter. Jedes von ihnen hat bestimmte Vorteile. Weblogs sind also nur ein weiteres Werkzeug, aber nicht unbedingt geeignet zum Aufbau einer Gemeinschaft. Wenn du zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe bei einer Krankheit oder ein Forum für eine bestimmte politische Bewegung aufbauen willst, dann kannst du natürlich einen Blog oder mehrere Blogs haben. Aber wenn du Kommunikation von vielen mit vielen willst, dann sollte man schon erst einmal ein Messageboard oder einen Chatroom dafür nutzen.
They're going to want to use a medium like a message board or a chat room to do that.
Das ist eine wahnsinnig vielfältige und unterschiedliche Masse.
Kerleone 30, Weblogger aus München. Seit 4 Jahren sortiert er Fundstücke seines Alltags auf www.mosaikum.org.
Also es gibt natürlich Selbstdarsteller, es gibt Leute, die gerne schreiben, es gibt Leute, die gerne fiktiv schreiben, es gibt Leute, die gerne einfach über ihr Leben schreiben oder über ihre Erlebnisse, es gibt Leute, die gerne über Sachthemen schreiben. Wir haben Leute, die es auch halt beruflich nutzen, um sich beruflich zu profilieren. Also es ist die ganze Palette da. Das ist witzig an dem Weblog ist ja, dass es sozusagen Personal Media ist, dass es einfach ein Medium ist, was sich mit einem oder mit vielen Aspekten von einer Person beschäftigt. Und deswegen sind Weblogger genauso unterschiedlich wie die ganze Gesellschaft auch. Das Einzige, was sie natürlich alles gemeinsam haben, ist, dass sie das textuell irgendwie darstellen. Aber nicht mal da kann man sagen, warum sie das machen, weil natürlich viele auch das eigentlich nur für sich aufschreiben oder notieren, was sie in dem Weblog schreiben.
Wie entsteht denn aus diesen vielen einzelnen Blogs eine Community? Wie passiert dann der Schritt, dass ein Netzwerk draus wird?
Ja, das ist das interessante Phänomen, dass der Mensch eigentlich sowieso dazu neigt, Netzwerke auszubilden. Und jetzt zeigt sich eben, dass das im Internet interessanterweise ganz genauso passiert, eben nur mit technischen Mitteln. Und da haben wir bei den Weblogs zum Beispiel den Link auf einen anderen Artikel, dass man bei jemandem was liest. Darauf wird natürlich derjenige aufmerksam, weil er plötzlich merkt, dass auf seinen Weblog von diesem anderen Weblog, was ihn zitiert hat, Leute kommen und ihn lesen. Das lässt sich technisch eben auslesen in den Referern. Dann haben wir Gruppenbildung in dem Sinne, dass Leute ihre Blog-Roll haben, also eine Linkleiste auf der rechten oder linken Seite, wo sie ihre meistgelesenen Weblogs anbieten und die sie halt selber anklicken. Und so pflanze ich das natürlich fort, weil die Leute, die mich jetzt lesen, mit diesen Leuten auch konfrontiert werden und automatisch dann auch wissen, wer das ist. Ich weiß nicht, wie viele Weblogs wir momentan in Deutschland haben, vielleicht 5.000 oder 10.000, das sind jetzt grobe Schätzungen. Die sind natürlich nicht alle untereinander verlinkt, sondern da bilden sich jetzt eben Gruppen. Und es gibt sicher Weblogs, die von sehr vielen gelesen werden. Es gibt völlig unbekannte Weblogs, die nur ein oder zwei Leute lesen. Also Ordnung in diese Struktur zu bringen, ist sehr schwierig, glaube ich. Oder man muss das als ein wahnsinnig dynamisches Gebilde verstehen.
Wenn du es jetzt mit normalen, klassischen, echten sozialen Beziehungen vergleichst, wo würdest du sagen, sind Ähnlichkeiten und wo sind Unterschiede?
Also ich glaube, es sind sehr essentielle Unterschiede. Ein Weblogger ist immer nur ein Bekannter in dem Sinne, dass er nur einen Themenbereich mit mir teilt. Dass er und der größte Themenbereich ist dann möglicherweise das Webloggen. Insofern ist es eher wie ein Arbeitskollege oder wie ein Freund aus einem Fußballverein, mit dem man halt vor allem dieses Hobby teilt. Eine echte Freundschaft, also vor allem eine gute Freundschaft, erstreckt sich natürlich auf alle Themenbereiche. Also es wird auf einmal alles mit dem anderen geteilt und auch die sehr persönlichen Sachen. Und ein Weblog ist da immer gefiltert, ist ja noch eine gefilterte Personendarstellung. Und ich glaube, deswegen ist es auch immer nur eine partielle Freundschaft grundsätzlich, die, wenn sie nur über das Weblog stattfindet.
Mail von Anja an Hardy. Betreff, die Geschichte wiederholt sich. Das finde ich ja spannend. Aber glaubst du wirklich, dass die Blogs nicht einfach nur eine Mode sind, die irgendwann wieder verschwindet, so wie die kommerziellen Communities in den 90ern?
Von Hardy an Anja. Betreff, naja. Mit den Weblogs könnte die Geschichte tatsächlich anders verlaufen. Vielleicht deswegen, weil sie eben sehr gut zum Wesen des individuellen Menschen passen. Aber okay, vielleicht war meine Erwartung, dass in der Blogosphäre quasi automatisch eine menschliche, also eine freundschaftliche Atmosphäre wächst. Vielleicht ist das etwas zu viel verlangt von den Weblogs. Interessant finde ich natürlich die Geschichten, die mir Carleone erzählt hat, von den Weblogger-Treffen. Da kommen die notorischen Blogschreiber hin, ein- oder zweimal im Jahr. Oft geht es da vordergründig um irgendwelche Themen, die mit dem Bloggen zu tun haben. Aber in Wirklichkeit, sagt Carleone, interessiert man sich dann doch am meisten für die Menschen, mit denen man es zu tun hat, am anderen Ende des Webbrowsers.
Also ich habe bei den Weblog-Treffen, bei den zwei, bei denen ich war, ganz interessante Erfahrungen gemacht. Und zwar ist es immer so, dass man innerhalb von eigentlich von wenigen Minuten über dieses Weblog-Dasein hinausgeht, sofort sehr private Sachen sich erzählt, wie das eben normal auch ist, wenn man Leute trifft. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass man ihm über seine Beziehungen oder über seine sexuellen Vorlieben erzählt, das meine ich jetzt nicht mit privat, aber man fängt natürlich sofort an zu sagen, ja, wo wohnst du oder was machst du oder wie ist es im Beruf, solche Sachen, die im Weblog eben nicht auf der Tagesordnung stehen und die kommen sofort zur Aussprache. Das heißt, man hat innerhalb von kurzer Zeit bei so einem Weblog-Treffen eine sehr persönliche Schiene. Und das zeigt auch deutlich, dass Weblogs, egal in welcher Form, auch wenn sie eher zu der Tagebuchsorte von Weblogs zählen, dass sie eigentlich nie eine wirkliche private Öffnung sind und dass man, wenn man auf eine Party geht, sich allen Leuten dort gleich viel stärker öffnet, als man das in einem Weblog machen würde.
Was ist dein Antrieb, einen Blogger persönlich kennenzulernen? Hast du schon mal irgendwie dir gedacht, also der ist so eine coole Sau, den lese ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag und finde das, was er in seinem Leben findet, immer auf irgendeine Weise spannend, interessant, lustig, anrührend. Den möchte ich mal kennenlernen. Läuft das so?
Also ich glaube, ist natürlich das Spannendste, den visuell erstmal wahrzunehmen. Das ist einer der größten Reize. Also ich war nahezu kindisch bei diesem Weblog-Treffen 2 Stunden oder länger damit beschäftigt, wie ein kleines Kind an Weihnachten das Geschenke auspackt, eigentlich nur von einem zum anderen zu laufen und wir hatten so kleine Schilder, die wir uns gemacht hatten, damit man weiß, wie der halt in seinem Weblog heißt, damit man ihn zuordnen kann, die Person zu der Online-Person. Und ich war eigentlich nur damit beschäftigt, diese Verpackungen aufzureißen und zu schauen, wer ist jetzt eigentlich dieser Mensch, welcher Weblogger steckt jetzt da dahinter? Also das visuelle Erscheinungsbild dem Weblogger zuzuordnen. Ich kann nicht sagen, dass ich da ein gewisses Interesse hatte, das herauszufinden, aber das hatte seinen Reiz, das hatte seine Spannung und es hatte einen Überraschungseffekt und der war für die ersten Stunden viel spannender, als mit den Leuten zu reden. Also ich bin nur rumgelaufen und habe die Verkleidung sozusagen von den Leuten runtergezogen, indem ich geschaut habe, wie sie heißen und dann das zugeordnet hatte.
Jetzt muss ich hier mal ganz kurz den Chat beantworten.
Marin, 30, aus Stuttgart. Seit 7 Jahren flirtet sie online.
Das ist Axel, mit dem ich eine 6-Wochen-Affäre hatte. Und zwar haben wir uns tatsächlich hier kennengelernt. Das Bild, was er oben drin hat, habe ich geschossen am Strand. Also mit Axel telefoniere ich auch. Wir müssten eigentlich gar nicht chatten miteinander, aber wenn wir jeweils online sind, dann tauschen wir noch ein paar Nettigkeiten aus. Wir haben uns getroffen, es hat irgendwie so ein bisschen gefunkt und dann hatten wir eine Fernbeziehung, Freiburg-Stuttgart und sind dann irgendwie nach 10 Tagen auf die Kanaren geflogen, weil er noch Urlaub hatte und ich noch Urlaub hatte. Und dann dachten wir, wir verstehen uns ganz gut und wir probieren es einfach aus. Und wenn wir dann im Urlaub sehen, dass das nicht geht, dann geht's halt nicht. Und es war tatsächlich so, wir sind sonntagabends angereist und montagabend im Hotel war Schluss. Das heißt, wir hatten dann einen wundervollen Bruderschwesterurlaub. Wir haben den Urlaub total genossen. Wir hatten einen Heidenspaß zusammen. Wir sind Cabrio gefahren auf der Insel und wir hatten einen schönen Urlaub. Und seitdem sind wir immer noch gut befreundet und besuchen uns selten, aber wir sehen uns noch und es ist ganz witzig. Ich muss mal gucken, was Axel hier macht. Er fragt nämlich bestimmt weiter. Unterhältst du dich wohl gerade mit jemandem? Deine Antworten sind heute so kurz. Ja, bin in einem, wie schreibe ich jetzt, sehr netten Chat. Der muss ja nicht wissen, was ich hier gerade mache. Sorry, dass ich heute nur kurz angebunden bin.
E-Mail von Hardy an alle. Betreff virtuelle Gemeinschaften. Was mir jetzt noch fehlt, Anja, das ist irgendwie die Verbindung zwischen den beiden. Kannst du mir vielleicht sagen, was die verschiedenen Virtual Communities gemeinsam haben und warum Menschen so viel Zeit damit verbringen?
Mail von Anja an Hardy. Betreff philosophischer Exkurs. Ich glaube, dazu müssen wir mal einen Schritt zurücktreten und das Ganze aus einer eher philosophischen Perspektive betrachten. Wie also verändern diese neuen Technologien unser Sozialleben? Darüber habe ich erst kürzlich mit einem der spannendsten Medienphilosophen gesprochen, nämlich mit Derek de Kerkhove. Und der glaubt sogar, dass wir heute ein neues mythisches Zeitalter wie die griechische Antike erleben.
We're all children of the electricity.
Derek de Kerkhove. Medientheoretiker und Leiter des Marshall McLuhan Programms an der Universität in Toronto.
Literally, it's like Zeus was the father god of a whole slew of mythical creatures in the Greek world.
Wir sind die Kinder der Elektrizität. Es ist wie damals in der griechischen Antike, als der Gott Zeus einen ganzen Haufen mythischer Wesen schuf. Denk an all die kleinen mythischen Dinger von heute, wie Handys und Laptops. Sie schaffen sehr starke Identitäten und bringen ein neues Verhalten mit sich, neue Formen der Gemeinschaft. Aber ich glaube, dass die Leute in die Elektrizität gerutscht sind, ohne es wirklich zu bemerken. Für Kinder ist diese technische Welt sowieso normal, aber auch die meisten anderen Leute leben einfach mit dieser fantastischen, permanenten Erweiterung ihres Bewusstseins. Diese riesige Wahrnehmungsumwelt, in der wir heute leben, sie realisieren gar nicht, dass sie die Hälfte ihres Gehirns auf den Bildschirm projizieren. Wenn ich vor einem Computer sitze, dann teile ich mit dem Bildschirm und der Programmierung dahinter die Verantwortung für das Erschaffen von Bedeutung. Und wenn ich online bin, dann sogar auch mit einer Menge anderer Leute. Das Weblog ist darum für mich auch die dritte Reifestufe des Internet. Die erste Stufe war Mosaik, also die Technik, die das Web massentauglich gemacht hat. Die zweite Stufe war Yahoo, denn mit Yahoo konnte man erstmals das ganze Netz sinnvoll nutzen und in eine außergewöhnliche Denkressource verwandeln. Die dritte Stufe ist für mich der Blog, denn der Blog ist die unglaubliche Mischung aus einer sehr starken Identität, die sich der Welt kostenlos anbietet, und einer globalen Vernetzung. Und diese Vernetzung zwischen der Kernidentität des Bloggers und all den anderen kreiert eine neue Form der Wahrnehmung. Es ist eine erweiterte, durch eine Maschine verstärkte Form der Erkenntnis. Vernetzung ist darum meiner Ansicht nach regelrecht zu einem anthropologischen Merkmal geworden.
So, I think connectivity has become a feature of anthropology.
So was Ähnliches hat vor 10 Jahren übrigens auch schon der französische Philosoph Pierre Lévy geschrieben in seinem Buch »Die kollektive Intelligenz für eine Anthropologie des Cyberspace«. Seine Ideen haben mich unglaublich beeindruckt. Darin entwickelt er nämlich eine Theorie, wie wir mit Hilfe der neuen Technologien vielleicht sogar eine neue Stufe der Zivilisation erklimmen können, wie wir durch den Cyberspace, theoretisch zumindest, klüger, glücklicher und sexier werden könnten. Indem wir an so etwas wie einer gigantischen kollektiven Intelligenz mitarbeiten. Derek de Kerkhove sieht das heute allerdings etwas abgeklärter.
I love Pierre. He's a really a fabulous guy, but I really do not agree with collective intelligence, even though I myself use the word first.
Ich mag Pierre. Er ist ein echt toller Typ und ich teile viele seiner Überzeugungen, aber ausgerechnet an die kollektive Intelligenz glaube ich gar nicht. Klar ist das Kollektive ein Effekt, das gibt's, aber es stellt keine neue Stufe dar, sondern es entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Aber es ist kein Wert an sich. Vernetzte Intelligenz hingegen ist etwas anderes. Das ist auf einer anderen Stufe angesiedelt. Vernetzte Intelligenz kann man trainieren und verbessern. Dieser Begriff ist viel präziser. Das Kollektive eliminiert die einzelne Person. Sie verschwindet, geht unter. Dann gibt es nur diese große, blubbige Intelligenz. Wenn man hingegen von vernetzter Intelligenz spricht, dann bleibt jede einzelne Person ein Individuum. Ich bin besessen von der Idee, dass Identität unverzichtbar ist, um wirkliche Intelligenz zu entwickeln. Ein Weblog ist das beste Beispiel für so eine vernetzte Intelligenz. Jedes kleine Blog behält seinen Namen, deinen Namen, meinen Namen. Genau das meine ich.
Every little square has a name. Your name, my name. That's what I'm talking about.
E-Mail von Hadi an Anja. Betreff konnektive Intelligenz. Wenn's nach mir geht, völlig d'accord mit Derek. Ich kann bei Weblogs ziemlich schnell entziffern, was sich meinetwegen hinter Mosaicum.org oder BoingBoing.net oder ElephantWill versteckt. Sogar wenn ich nur einmal kurz reinschaue. Die Identität dieser Blogs und ihrer Schreiber muss ich mir nicht mühsam erschließen aus vielleicht einem Nickname im Chat und einem Bild und einem Profil, sondern ihr Standpunkt wird mir einfach klar, weil sie schreiben, wie sie schreiben, weil ihre Website so aussieht, wie sie nun mal aussieht. Und damit schaffen sie es, der ganzen Blogosphäre, also dem Netzwerk von Weblogs, ein Netzwerk von Standpunkten zu geben. Wie soll das auch anders funktionieren?
E-Mail von Anja an Hadi, Betreff Wikipedia. Hadi, hallo, bist du noch da? Hab schon 3 Minuten nichts mehr von dir gelesen.
E-Mail von Hadi an Anja, Betreff Jaja. Ja, bin schon noch mit dabei. Die Wikipedia, ne? Von der wolltest du mich noch überzeugen. Ich habe ja so eine zwiespältige Meinung zu dieser Online-Enzyklopädie. Natürlich, klar, ich bediene mich da oft raus. Gerade bei technischen oder bei geschichtlichen Themen, da ist sie eigentlich oft unschlagbar. Aber ich habe genauso oft auch Artikel drin gefunden, bei denen ich mir gedacht habe, bin ich jetzt wirklich schlauer als vorher? Oder war das jetzt bloß pures Wiki-Waschi?
So ein Blödsinn, das sind doch echt Ausnahmen. Die können die ungeheuerliche Leistung von Wikipedia meiner Meinung nach nicht schmälern. Erst vor 4 Jahren haben der Philosophiedozent Larry Sanger und der Informatiker Jimmy Wales in den USA diese Internet-Enzyklopädie gestartet, an der jeder mitschreiben kann. Und jetzt gibt es schon weit über 1 Million Einträge. 300 Millionen Mal wird pro Monat weltweit auf Wikipedia zugegriffen. Damit ist dieses kollektive und kostenlose Gedächtnis im Netz beliebter als sämtliche Online-Nachrichtenanbieter.
Der Wikipedianer an sich.
Matthias Schindler, 23, Student aus Frankfurt. Seit 2003 ist er Autor und Administrator bei der deutschen Wikipedia, inzwischen auch im Vorstand des Wikimedia-Vereins.
Der archetypische Wikipedianer ist in der Regel männlich. Er ist zwischen 20 und 30 Jahren, hat einen universitären Abschluss oder bewegt sich in einem universitären Umfeld. Er hat breit gefächerte Interessen, scheint, das glauben wir, überdurchschnittlich intelligent zu sein. Ansonsten gibt es wenige Gemeinsamkeiten, die tatsächlich dann irgendwie sich aufeinander bringen lassen. Die Menschen, die wir haben, kommen aus unterschiedlichen Bereichen, haben vollkommen unterschiedliche politische Interessen, haben unterschiedliche Hobbys und das macht dann auch die Stärke aus. Über dieses elementare Ziel, eine Enzyklopädie zu schreiben oder gemeinsames Wissen bereitzustellen.
Was ist für dich der größte Grund, mitzuarbeiten an Wikipedia? Was findest du an diesem Projekt am großartigsten?
Es ist die Vorstellung, dass man vollständigen Eigennutz kombinieren kann mit einem altruistischen Verhalten. Das heißt, ich nutze Wikipedia, weil es mir nützt, weil die Informationen mir in meinem Studium, in meinem Leben sonst wie helfen. Und ich weiß, wenn ich etwas dazu beitrage, helfe ich auch anderen mit. Und das ist vollkommen vereinbar. Ich muss also nicht abwägen zwischen irgendwelchen verschiedenen Interessen, sondern ich kann durchaus mich auf eine Sache stürzen und weiß, es ist nicht nur irgendwie Zeitvergeudung oder nicht nur ein Hobby.
It's something that I had as a dream for a long time.
Jimmy Wales aus Florida, Gründer von Wikipedia und Vorsitzender der Wikimedia Foundation.
Something that I had as a dream for a long time to create an encyclopedia to give to the world.
Ich habe schon sehr lange davon geträumt, eine Enzyklopädie für die ganze Welt zu schaffen. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich nur eine einzige Website, die alle jederzeit editieren können. Auf diese Weise haben unsere freiwilligen Mitarbeiter bereits über 1,3 Millionen Artikel in über 100 Sprachen veröffentlicht. Die Qualität unserer Artikel ist vergleichbar oder sogar besser als die von kommerziellen Lexika. Aber unsere Artikel werden vor kommerziellem Missbrauch durch die GNU-Lizenz geschützt. So haben wir bewiesen, was für eine großartige Sache in einem Open-Source-Umfeld möglich ist. Also, wenn Leute aus nicht kommerziellen Gründen zusammenarbeiten.
Gibt es denn nicht wahnsinnig viele Klugscheißer auch ganz einfach, die das sehr vor sich hertragen und Wikipedia dann als willkommene Plattform nutzen?
Wenn eine Person in einem Thema wirklich fit ist, wenn sie Belege liefern kann, wenn sie wissenschaftlich, enzyklopädisch solide arbeiten kann, dann kann sie meines Erachtens durchaus klugscheißerisch sein. Dann wird sie vielleicht nicht besonders viele Freunde bekommen und wird am Ende auch vielleicht auch den Spaß an der Wikipedia verlieren. Es gibt durchaus Menschen, die halt eben diese Attribute nicht mitbringen und trotzdem klugscheißerisch sind. Das heißt, Menschen, die mal was über Physik gehört haben und glauben, jetzt eine neue Weltformel gefunden zu haben. Die neue Weltformel hat in der Wikipedia in dieser Form keinen Platz. Die Menschen werden dann bestimmt und freundlich gebeten, doch anzufangen zu publizieren, andere zu belästigen, zu behelligen. Dann gehen sie meistens an andere Quellen, an denen sie glauben, dass es einfach besser und schneller und effizienter geht. Webforen zum Beispiel. Foren, die halt nicht moderiert werden, wo jeder letztendlich seine Ansichten posten kann und nicht gebeten wird, diese Texte zu verbessern.
Wenn die Leute das erste Mal etwas für Wikipedia schreiben, verstehen sie nicht immer gleich, dass wir eine echte Enzyklopädie sind. Und deren Grundgedanke ist nun einmal Neutralität. Aber wenn ihnen nach einer Weile sozusagen ein Lichtlein aufgeht, dann sind sie meist ganz begeistert. Sie erkennen, dass es darum geht, die besten Fakten zu präsentieren. Gerade für kontroverse Themen sind wir darum eine hervorragende Quelle, weil jede Seite natürlich versucht, die besten Hintergrundinformationen zu liefern.
Und immer noch Wikiwaschi?
Naja, wenn ich mal auf die von Howard Rheingold ganz am Anfang geklaute Definition zurückkommen darf, dann weiß ich wirklich nicht so recht, ob Wikipedia eine virtuelle Gemeinschaft ist. Er sagt ja, dass solche Gemeinschaften dann entstehen, wenn die Menschen in das, was sie online tun und miteinander diskutieren, ihre Gefühle einbringen. Und genau die haben ja in Wikipedia nicht wirklich einen Platz. Neutralität ist doch da die große Regel Nummer 1 bis 10.
Ja, aber doch nur auf der Oberfläche. Dort, wo der normale User sich schnell und souverän sein Wissen abziehen will. Wenn du dir die Editorenseiten anguckst, wo verzeichnet ist, wer wann welchen Artikel wie geändert hat, dann siehst du schnell, was für Battles da abgehen. Das läuft zwar sehr reflektiert und manchmal auch oberlehrerhaft ab, aber es ist auch mindestens so hart und emotional wie ein Rap-Battle. Und im Gegensatz zu einem kommerziellen Lexikon kapierst du dabei schnell, wie schwer es ist, eine Wahrheit zu finden. Um die müssen wir alle nämlich immer wieder kollektiv ringen.
Freedom, democracy, health, there are a lot of important things out there that
Freiheit, Demokratie, Gesundheit, Lebensqualität. Es gibt so viele wichtige Dinge jenseits des materiellen Wohlstands und so viele Probleme wie Kriege und Krankheiten, die kein Politiker und keine Technologie alleine lösen kann. Aber effektive Kommunikation und Information sind sehr wichtige Werkzeuge, um ganz, ganz vielen Leuten dabei behilflich zu sein, all diese Herausforderungen zu meistern.
But I think effective communication and information are important tools in helping many, many, many people try to solve those problems.
E-Mail von Anja an Hardy, Betreff Fazit. Ich finde ja, dass Howard Rheingold, der Autor unseres Klassikers Virtuelle Gemeinschaften, recht hat. Die neuen Technologien allein werden unsere Probleme nicht lösen. Wir müssen schon lernen, sie richtig zu nutzen. Ich glaube aber auch, so einen Online-Zustand hältst du nicht ewig durch. Irgendwann laufen deine Synapsen heiß. Deswegen drängen die meisten Leute, die sich in virtuellen Gemeinschaften kennengelernt haben, ja auch meistens so schnell darauf, sich im wirklichen Leben zu treffen. Sag, Hardy Honey, sollten wir nicht eigentlich auch lieber mal wieder ein Bier trinken gehen?
E-Mail von Hardy an Anja. Betreff Bier. Gern, ich habe dir gerade eins als Attachment geschickt. Mich interessiert nur noch eins an der Community-Geschichte. Wird man die eigentlich irgendwann mal wieder los, seine Online-Gemeinschaft? Hält sowas ewig oder plätschert die Liebe zur Community irgendwann einfach aus? So wie eine verwaschene Freundschaft. Und was bleibt dann übrig?
Wie lange wirst du es noch machen, bis du den Traummann gefunden hast? Und wenn du ihn gefunden hast, hörst du dann sofort auf? Was glaubst du, wie wird es enden?
Gute Frage. Also ganz egal, wenn ich ihn getroffen habe, dann läuft es vielleicht wie beim letzten Mal ab, dass ich aus lauter Liebesbeweis da rausgehe und mich abmelde. Es macht schon ein bisschen süchtig, diese ganze Sache. Ja, natürlich, wenn ich jetzt in einer glücklichen Beziehung bin, brauche ich es nicht mehr. Und dann gehe ich wirklich raus und dann mache ich das auch so.
Es gab mal so eine Umfrage unter Weblog, wo man gefragt hat, wie lange betreibt man eigentlich einen Weblog? Und dann gab es so ein paar Antworten, irgendwie ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre und ein Leben lang. Und die meisten haben angeklickt, ein Leben lang, weil sie nicht, weil sie wirklich glauben, dass sie es so lange führen, glaube ich, sondern weil man nur dann Spaß hat, wenn man das als etwas sieht, was einen einfach dauerhaft begleitet. Gründe aufzuhören? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass einem andere Sachen wichtiger werden, dass andere Hobbys sich in den Vordergrund drängen, dass man vielleicht Kinder bekommt, eine Familie gründet und keine Zeit mehr dazu findet. Ja, und dann hört man halt auf, weil man denkt, andere Sachen sind interessanter.
Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wirklich mich von der Wikipedia zu verabschieden. Ich werde mich vermutlich immer wehmütig erinnern an diese grandiosen, sinnlosen Debatten über total nichtige Aspekte, die eigentlich nur 3 Menschen auf dieser Welt interessieren und die trotzdem stundenlang Debatten nach sich zogen und dann am Ende ein Ergebnis hatten. Und sei es da auf die Frage, ob Kopernikus nun ein Pole, ein Deutscher, ein Europäer, ein Weltenbürger war und wie man das am besten formulieren kann. Wenn man das durchgestanden hat, dann ist man, glaube ich, deutlich reifer als vorher und hat dann auch 3 graue Haare mehr.
www.wirsindfreunde.de
Virtuelle Gemeinschaften und die Zukunft des Sozialen.
Eine Sendung von Anja Mauruschat und Reinhard Röde.
Technik Christine Gammel. Produktion Lenz Schuster. Redaktion Jan Heiermann. Musikauswahl Reinhard Röder. Und die Veranstaltungshinweise für heute und die nächsten Tage findet ihr auf unserer Online-Community www.bronline.de/zündfunk.